erinnere mich noch so gut daran, wie wir in der Paul-Mühlbacher Gasse waren, in der alten Gemeinde, bevor dieses Gemeindegebäude entstanden ist. Da war eine kleine Gruppe von ein paar Leuten und haben diese Vision gehabt, ein Haus zu bauen, ein größeres Haus zu bauen für die Gemeinde, damit da noch mehr Leute Platz haben und zum Gottesdienst kommen können. Und wir haben sogar so gedacht, dass wir da auf der Seite, da haben wir noch so eine Scheinwand gebaut, falls die Gemeinde noch größer wird, dass wir die Wand ausreißen können, dass wir da dazu bauen können. Und es freut mich schon sehr, dass da so viele hinzugefügt worden sind von Gott, so viele Menschen da gekommen sind und sich sozusagen in dieser Gemeinde einbringen. Ich habe das Privileg, ich darf euch heute Morgen die Jahreslosung vertiefen. Es gibt ja jedes Jahr eine Jahreslosung. Weiß jemand noch die letzte Jahreslosung von 2024 zufällig? Wunderbar. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich merke mir das so gut, weil ich letztes Jahr darüber gepredigt habe. Das ist der Vorteil, gell? Und ich weiß sogar nicht vorher noch, weil ich auch darüber gepredigt habe. Ist schon ein bisschen Tradition geworden, dass ich die Jahreslosung vertiefen darf. Freue ich mich darüber, dass ich euch heute Morgen die neue Jahreslosung vertiefen darf. Für 2025. Das ist eine interessante Geschichte mit dieser Jahreslosung. Die wird ja wirklich gelost. Ja? Also da werden viele Zitate aus der Bibel in eine Box getan und dann wird 4 Jahre vorher wird aus dieser Box ein Zitat herausgezogen. Und heuer haben wir dieses Zitat eben: Prüft alles und das Gute behaltet. Das ist ein Zitat vom Apostel Paulus, zu finden im Neuen Testament, in einem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. Paulus war sein großes Anliegen, dass, also wer ihn kennt, der weiß, er hat immer so 2 Paar Schuhe an. Ne? Wir auch immer 2 Paar Schuhe an. Ein Schuh, ganz klar bei ihm, Evangelium. Gell? Ein Schuh war immer, also der ist immer ausgefüllt gewesen mit Evangelium. Aus Gnade. Aus Gnade seid ihr selig geworden und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, auf das sich niemand rühme. Evangelium voll abgekürzt. 2. Schuh, Charakterbildung. Legt ab und zieht an. Und wenn man den Paulus seine Briefe liest, kann man das immer wieder sehen. Er ermutigt die Christen immer wieder neu, dazu zu lernen, etwas Neues hineinzunehmen ins Leben, immer wieder neu sein Leben zu prüfen. Und da möchte ich euch heute ein paar anregende Gedanken mitgeben, die da wunderbar formuliert sind, woran man sein Leben prüfen kann, wo man sein Leben prüfen kann. Also nicht das vom Nachbar, gell? Sondern seins. Gell? Also das, was ich heute sage, ist nicht für den Nachbar, gell? Ist für die. Gell? Also prüfen hat immer damit zu tun, sich selber prüfen. Also nicht den Nachbar, sondern die. Wenn man kleine Kinder hat, tut man mit denen immer was abprüfen. Man tut ja so lernen. Gell? Zum Beispiel, man sagt, wie macht die Katze? Ne? Da sagt das Kind Miau. Dann sagt man, wie macht die Kuh? Dann sagt das Kind Mu. Und dann sagt man, wie macht die Mama? Und dann sagt das Kind Watu, Watu. Es gibt verschiedene Dinge. Ne? Aber es ist so interessant, was Kinder so, was sie so sich merken. Man könnte ja auch diese Frage stellen, wie macht denn Gott? Wie macht denn Gott? Und da finde ich, hat Paulus immer wieder versucht, den Leuten klarzumachen, Gott macht etwas Gutes. Gott ist gut. Jesus wurde bezeichnet als Friedefürst. Er ist einer, der zum Frieden beiträgt, der etwas tut, dass wir friedlich miteinander auskommen. Er schafft die Voraussetzungen in mir. Das finde ich großartig. Was mir bei Paulus auch immer wieder gefällt, er verwendet immer so eine Dreieck, so, wenn man sich so vorstellt, ich habe hier 3 Bänder und die werden ineinander geknüpft, er verwendet immer so drei Eigenschaften, die er so miteinander verbindet. Der Gnade, die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus. Oder er sagt, der Glaube und die Liebe und die Hoffnung. Immer wieder versucht er, 3 Dinge miteinander zu verbinden, die eine tiefe Ausdrucksweise sind, was den Charakter Gottes beschreibt. Gott ist voller Gnade, Gott ist voller Barmherzigkeit, Gott ist voller Güte und voller Gerechtigkeit. Und das ist so wunderbar, wenn wir uns das prüfen können, wenn wir es zulassen können, dass wir diese Liebe, diese Güte, diese Gerechtigkeit Gottes zulassen. Zulassen in uns. Das begeistert mich immer wieder selber. Ja, so schauen wir hinein in diesen Text. Das ist zu finden im 1. Thessalonicher. Das sind die Schlussworte. Paulus behandelt in diesen 1. Thessalonicher-Briefe viele Themen, die diese Gemeinde beschäftigt hat. Es hat die Gemeinde beschäftigt, zum Beispiel, wann wird Jesus wiederkommen? Oder wie gehe ich mit Menschen um, deren Charakter noch ausbaufähig ist? Ja, wie gehe ich mit Menschen um, deren Charakter noch ausbaufähig ist? Oder wie gehe ich mit Menschen um, die schwach sind? Oder wie gehe ich mit Menschen um, die entmutigt sind? Diese Themen behandelt der Thessalonikerbrief und Paulus rundet diesen Brief einfach mit diesen Worten ab, prüft alles und das Gute behaltet. Aber ich glaube, ich möchte trotzdem noch ein paar Verse vorher mit euch anschauen, weil sie so ermutigend sind, die vorher vorkommen, bevor prüft alles und das Gute behaltet. Da heißt es zum Beispiel in Vers 12, es ist ja so, ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich prüfen, kennst du jemanden in deinem Leben, der an deinem Charakter arbeitet? Hast du so eine Person, die an deinem geistlichen Charakter arbeitet? Eine Person, auf die du aufschauen kannst, nicht weil sie besser ist wie du, sondern weil sie mehr Erfahrung und mehr Lebenszeit zur Verfügung gehabt hat wie du. Und es freut mich so, dass Paulus ermutigt, sich geistliche Väter zu suchen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung, aufgrund ihrer Biografie tiefer hineintauchen können in dieses Wesen Gottes und Menschen, die am Weg sind, unterstützen, stärken und ermutigen. Da heißt es in Vers 12, 1. Thessalonicher 5, 12, wir bitten aber euch, liebe Brüder, dass ihr anerkennt, die an euch arbeiten und euch vorstehen in den Herrn und euch ermahnen und ermutigen. Habt sie desto lieber um ihres Werkes willen und seid friedsam mit ihnen. Es ist eine Gelegenheit. Man kann Kritik als Schon sehen oder Gelegenheit. Und ich glaube, dass Paulus die Christen da ermutigen möchte, wenn es Leute gibt, die dich, die der Meinung sind, dein Charakter ist noch ausbaufähig, die dich darin ermutigen. Es ist ja so bei den Kindern, wer kennt man ja, wer Kinder hat, der weiß das ja als Elternteil. Man redet und die Kinder hören zu, gell? Sagen ja, ja, gell? Aber sie hören nicht richtig zu. Die Ohrwaschen sind so zu, die denken sich, red nur. Aber Paulus ermutigt hier nicht nur, red nur, sondern hat diese Haltung, ich möchte hören. Ich möchte hören, was du mir zu sagen hast, weil ich glaube, Gott spricht zu mir. Ich habe so eine Situation schon gehabt, wo jemand das mir ganz konkret gesagt hat, ich glaube, durch dich spricht Gott zu mir. Boah, da bin ich aber noch mehr in die Demut gegangen und habe gedacht, alter Schwede, jetzt bin ich aber noch mehr gefordert. Und das tut Gott. Gott redet immer über Menschen und Situationen. Das ermutigt mich. Und er ermutigt uns einfach Menschen, die uns ermahnen. Also ermahnen und ermutigen, das kann man sehen, wie man sieht. Für manche ist Ermahnen so negativ belegt, ja, vielleicht so aus der Kindheit, dass man da negative Erfahrungen hat und so weiter. Aber eigentlich möchte man den Menschen, man möchte ihn bewahren, möchte ihn vor natürlichen Folgen, die das Leben beeinträchtigen, schützen. Der Lebensschutz ist ja sehr hoch. Die Straßenverkehrsordnungen dienen nur einer Sache. Was dienen sie? Den Lebensschutz. Das ist die höchste Geschichte. Viele Gesetze, die wir haben, dienen den Lebensschutz. Das Ganze hat den Zweck, dass das Leben geschützt wird. Und da ermutigt Paulus, dass wir Gemeindebrüder und Schwestern, die uns im Glauben stärken und ermahnen, dass wir die Ohren aufmachen und zulosen, wie der Kärntner sagt. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Also das ist so etwas. Es wird Schwache geben. Die Bibel macht da keinen Hehl draus. Es wird Menschen geben, die wir tragen müssen. Da kommen wir doch nicht vorbei. Das hat mich in der Bibel sehr ermutigt, dass sie sozusagen keine Lebensumstände beschreibt, die immer gut sind. Sagt, na, es wird Menschen geben, die sind schwach. Nehmt euch dieser Schwachen an und er sagt sogar schön, tragt sie. Diskutier nicht lang herum, trag ihn. Leiste einen Beitrag, dass er sich getragen fühlt, was das auch immer ist. Dann sagt er, seid geduldig gegen jedermann. Gegen, was steht da? Jedermann und jede Frau und jedem Kind. Und Geduld ist etwas, was wir uns alle wünschen und nicht haben. Sind wir uns einig, oder? Geduld ist etwas, was wir uns alle wünschen und nicht haben. Jeder woanders, ne? Jeder woanders. Aber das Bibelwort ermutigt uns einfach, dass Geduld eine Eigenschaft ist, die, glaube ich, zum Wachstum dazugehört. Wir können den natürlichen Wachstum nicht, wir können ihn nicht beschleunigen und wir können ihn nicht abkürzen. Unsere Zähne, ich habe jetzt gerade meine Nichte, meine Großcousine besuchen, die bekommt gerade die Zähne. So, da vorne zwei außer und die Backenzähne fangen an. Gell? Und die hat ein Geschenk bekommen, und zwar eine Kassa, wie die Frau auf der Kassa sitzt, da mit den Tasten oben und das Mikrofon, wo man reinredet, bitte zur Kassa kommen und so. Und die hat das Mikrofon gleich geschnappt und gleich hinter zu den Zähnen. Gell? Da habe ich mir irgendwie gedacht, ja, sie greift halt nach dem, was sie braucht. Gell? Der, was dir das geschenkt hat, wollte dir da irgendwas anderes beibringen. Aber sie hat sich gedacht, ich hole mir da gleich mal meine Backenzähne raus. Das freut mich so, dass man greift da immer nach dem, was man gerade braucht. Gell? Und das ist ja bei jedem was anderes. Gell? Und das hat mir geholfen, dass wir alle in einem Wachstum sind, egal wie wir alt sind. Das kleine Kind greift halt da eine, weil die Backenzähne rauskommen müssen. Und der Runde muss halt mit einem Bandscheibenvorfall umgehen. Gell? Oder mit einer Krankheit. Oder mit einer anderen Not. Und das ermutigt mich, dass Paulus uns da einfach auffordert, wach zu sein, zu schauen, wo braucht jemand was. Und er sagt es ja ganz konkret, die Schwachen soll man tragen und die Mutlosen soll man ermutigen. Seht zu, dass keiner, auch nicht einer, das ist eine harte Aussage, oder? Keiner hast ja auch nicht einer, ne? Keiner hast wirklich keiner, gell? Keiner sollte das machen, also nicht nur Ausnahme, nein, ohne Ausnahme. Gell? Keiner Böses mit Bösen vergelte. Das ist eine Aufforderung an uns Christen. Wir können ja das von der Welt nicht verlangen. Gell? Da zeigt doch bitte nichts an, es geht nicht. Aber Jesus hat uns Christen aufgefordert, wir sollten das nicht tun. Und was glaubst du, warum er das sagt? Weil wir dazu neigen, dass wir vergelten, aber ein bisschen mehr. Wir neigen dazu, wenn uns Böses getan wird, dann geben wir Böses zurück, aber ein bisschen mehr. Und was macht der andere dann? Auch ein bisschen mehr. Und was macht der andere dann? Auch ein bisschen mehr. Und zum Schluss sind wir beide fertig. Und Paulus ermutigt uns schon in der ersten Geschichte einen Unterbruch zu setzen und zu sagen, ich werde das nicht tun. Obwohl mir das widerfährt, obwohl das so schmerzhaft ist, obwohl das so eine Not ist, ich werde es nicht tun. Weil ich weiß, wo das hinführt, wenn ich Böses mit Bösen vergelte. Wir sollten Böses mit was vergelten? Mit Gutem. Mit Gutem. Und unter Gutem verstehe ich sogar, es einen heiligen Moment zu machen. Mach aus dieser schwierigen Situation einen heiligen Moment. Einen Moment, wo Gottes Liebe hineinkommen kann. Und da sind wir gefordert, als Christen sind wir gefordert. Das ist Gottes Wille. Steht sogar im nächsten Vers, sondern alle Zeit jagt dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Also nicht nur gewisse Personengruppe, ich habe die lieb, jedermann. Gott schließt niemanden aus. Er schließt alle ein. Und da sind wir Christen gefordert, dass wir die lieben, die keiner mehr liebt. Da können wir es auszeichnen, wenn wir die lieben, die keiner mehr liebt. Das soll mal den Unterschied machen als Christen, dass wir wirklich alle lieben. Und das setzt voraus nicht aus unserer Liebe, sondern es heißt, ihr seid geliebt und darum könnt ihr leben. Das ist die Voraussetzung. Weil wir schon Geliebte sind, können wir lieben. Weil Gott uns schon liebt, können wir lieben. Wenn wir nicht geliebt sind, können wir nicht lieben. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes? Seid fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Solche Worte verwendet der Paulus an die Gemeinde in Thessalonich und sagt, jawohl, das ist der Wille, das ist der. Seid dankbar in allen Dingen, das ist ja super Sache, ja. Es fliegt mir der Zegelstein auf den Schädel und ist er dankbar dafür sein, dass man der Zegel auf den Schädel fliegt. Was ist denn da bitte, wofür kann ich denn da danken? Wer weiß, was Gott aus dieser Geschichte macht. Wer weiß das? Aber am Ende werden wir merken, es war gut so. Es war gut so. Alle Zeit hat immer auch etwas mit deiner Präsenz zu tun. Bin ich immer und überall bei allem, was ich tue, in der Präsenz des lebendigen Gottes? Wir leben in einer Zeit einer Parallelgesellschaft. Wir machen alles gleichzeitig. Ihr als LKW-Fahrer kriegt das mit. Die Leute fahren so mit dem LKW, Fuß oben und da schaut er den Videofilm an und da telefoniert er mit seiner Frau. Wir machen das alles gleichzeitig. Aber ich frage mich dann, ob er beim Lenkrad ist, ob er bei der Frau ist und ob er beim Film ist. Das ist sehr schwer in einer Zeit, wo wir so viel parallel machen, dass wir dort sind, wo wir wirklich sind. Manche sitzen beim Frühstück und der ist irgendwo anders. Man spürt es. Der ist nicht da. Der ist zwar da, aber er ist nicht da. Und man weiß, dass das sehr unangenehm ist, wenn Menschen da sind und doch nicht da, wo sie sind. Und das ermutigt uns Paulus, wir sollten da sein, wo wir sind. Ich sehe welche, die gehen mit den Kindern spazieren und du merkst richtig, wenn du das anschaust, der ist auch nicht da, wo er jetzt ist. Der ist ganz woanders. Und das hat mich immer wieder ermutigt und herausgefordert, da zu sein, wo ich gerade bin. Aber da wirklich. Und dann kommt ein wunderbarer Vers in Vers 19. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Wir haben eine alte Kaffeemühle, ist ja schon 30 Jahre alt. Vielleicht kennt ihr noch jemand um mit dem durchsichtigen Deckel, dass die Bohnen einer schaut, dass der einer ist, aber so laut. Die sind so laut. Und wir haben eine Zeit lang allein gewohnt und jetzt haben wir das wieder eingeschaltet und haben einen Nachbar gekriegt und hat die Maren die fette Decke genommen und hat sie so drüber getan. Und dann war das ein bisschen leiser. Und das hat den Zweck gehabt, dass es leiser wird. Gell? Aber hier ist genau die umgekehrte Reihenfolge. Wir sollten nicht leiser werden. Der Geist sollte lauter werden. Der Geist sollte wirksamer werden. Wir sollten es nicht zurückhalten, diesen Geist Gottes. Wir sollten uns sozusagen voll auserlosen. Er ist ja eine wirksame Streukraft, dieser lebendige Geist Gottes. Und das nicht künstlich. Wir brauchen das nicht. Er ist da. Der Geist Gottes ist da. Und Paulus ermutigt, dass wir diesem Geist Gottes Raum geben. Wir müssen ja nichts erfinden, wir müssen ja nichts tun. Es zulassen, dass dieser Geist Gottes rauskommt. Aber wir können ihn anscheinend dämpfen. Wir können wahrscheinlich Dinge tun, wo dieser lebendige Geist Gottes in uns zu kurz kommt. Das kann durchaus sein. Was das ist, weiß ich nicht. Aber das kann vorkommen. Und da ermutigt er uns, schaut drauf, passt auf, prüft das, ob dieser Geist Gottes noch Gelegenheit hat, in diese schwierige Situation hineinzuwirken. Die Weissagung verachtet nicht. Weissagung ist eine Stimme Gottes. Das Reden Gottes verachtet nicht. Verachtet nicht, das bedeutet so viel wie, also schätzt das, wenn Gott redet. sieht das nicht unbedingt als etwas Negatives, sondern sagt wirklich, wow, das ist eine Gelegenheit. Gott redet noch. Stell dir vor, Gott redet nicht mehr. Stell dir vor, Gott redet nicht mehr. Ich finde das so dankbar, dass Gott noch redet. Und dass Paulus ermutigt, dass wir diese Weissagung von Gott, Weissagung, Paulus erwähnt das im Korintherbrief, er sagt das zum Beispiel, dass wir, dass Weissagung auch dazu dient, ich weiß schon, wo ich das aufgeschrieben habe, da. Im 1. Korinther 14, Vers 3 heißt es, wer aber weissagt, der redet den Menschen zur Besserung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist das, was diese Weissagung Gottes bewirken möchte in uns Menschen. Es soll uns weiterbringen, es soll uns trösten und es soll uns eben auch ermahnen. Ich glaube, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er niemanden mehr hat, der noch was sagen kann. Stell dir vor, du befindest dich in einer Firma, in einer Situation, dass ober dir keiner mehr ist. Das muss hart sein. Das muss hart sein. Nach oben geht es ja noch, aber stell dir vor, du bist ganz oben und niemand ist mehr da, der dich korrigiert. Deswegen ist mein Gebet immer wieder für die Universitäten, dass dort Gottes Geist wirkt. Weil dort sind so gescheite Leute. Dort sind wirklich hochbegabte Menschen, die etwas erforschen und entdecken und in die Gesellschaft hineinwirken mit ihren Erkenntnissen. Du hast mir großes Gebet dafür, dass sie nicht forschen, sondern im Forschen Gott erkennen. Weil das ist Forschen. Forschen heißt Gott erkennen. Noch tiefer hineinschauen in das Wirken Gottes, in der Natur, in der Schöpfung, überall, wo man halt genauer hineinschaut. Also diese Ermahnung, da ermutigt er uns einfach, dass wir diese Weissagung, dass wir das nicht missachten sollten. Und dann kommt in Vers 21 eben dieser Vers, prüft alles und das Gute behaltet. Lasst alles durch den Filter Gottes laufen, sage ich immer wieder. Stell dir vor, der Kaffeefilter, das ist der Herrgott, oben kannst du entscheiden, was du willst, aber unten kommt sicher was anderes raus. Gell? Das ist diese Ermutigung, dass wir einfach alles durch diesen Filter Gottes laufen lassen sollen und sich prüfen. Und jetzt noch einmal, prüf dich bitte selbst. Es gibt einen anderen Vers, ich habe aufgeschrieben, da ist es klar ausgedrückt, keiner übervorteile den anderen. Jeder arbeite an seiner Heiligung. So steht es im Wort. Und deswegen ist das auch so eine Ermutigung, nicht zu sagen, was machst denn du da bitteschön, sondern was mach denn ich da bitteschön. Aber das wird mich weiterbringen. Das wird mich wirklich weiterbringen. Aber wir neigen halt dazu, eher das Problem da draußen wegzuschaffen, das Problem zu drinnen. Aber sehr viel, was da draußen ist, hat sehr viel mit da drin zu tun. Deswegen lohnt sich diese Selbstprüfung. Und alles heißt alles. Und jetzt kannst du so prüfen, dass du dich total schlecht dabei fühlst. Ich bin in seiner Prüfung immer umgetreten. Ja. Die Lehrer haben mir gesagt, Bruno, bringst einen roten Kugelschreiber mit? Sag ich, wieso einen roten Kugelschreiber mitbringen? Sag sie, weil ich in dein Heft mehr schreibe wie du. Da habe ich immer gedacht, ja gut, du kannst ja besser wie ich. Da ist eine Wahrheit und da ist eine Wahrheit. Jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir mit dieser Wahrheit um, dass ihre Wahrheit mit meiner Wahrheit nicht übereinstimmt. Und prüfen heißt ja nicht urteilen und richten und verurteilen. Prüfen heißt nur feststellen, wo ich in diesem Augenblick des Lebens mich gerade befinde und das mit einem guten Gefühl hoffentlich. Und das mit einem guten Gefühl hoffentlich. Aber es geschieht nicht so. Es geschieht nicht so. Die meisten Prüfungen sind anders. Die meisten Prüfungen sind so, dass wir schon voreingenommen sind, dass wir schon irgendwie eingenommen sind. Sollte man übrigens nicht sein, wenn es um schwere Sachen geht, die man da beurteilen sollte. Befangenheit wird das sogar gerichtlich, kommt es ja dazu, dass man sich rausnehmen sollte, wenn man irgendeine Befangenheit hat. Also ich möchte euch ermutigen, prüf dich selber nicht so, dass du dich richtest dass du dich verurteilst, sondern dass du sagst, ich stelle fest, wo ich gerade bin. Mit all meinen und all meine super Sachen. Ne? Das haben wir alle, da haben wir alle zum Tun. Da vorne steht die beim Xana, gell? Haben wir eh gesagt, da sind wir gefordert, gell? Prüft alles, alles. Gib dich nicht mit billigen Lösungen zufrieden. Sei nicht bereit, schon in der Mitte drin aufzuhören. Geh weiter. Schau genauer hin. Mir hat dieser Vers so geholfen. Ich möchte die Präsenz Gottes immer und überall, wo ich bin, möchte sie haben. Das ist mein Kriterium. Das ist mein Kriterium. Weil alles bedeutet ja immer und überall und zu jeder Zeit. Das bedeutet alles. Nicht nur zu gewissen Momenten, immer, jederzeit, bei jedem Augenblick bin ich gefordert. Meidet allen bösen Schein, sagt er. Meidet allen bösen Schein. Es gibt die Scheinheiligen. Kennst du die Scheinheiligen? Die haben da so einen Schein von heilig, aber die sind nicht heilig. Und Paulus ermutigt uns, wir sollten alles, was nur ein bisschen mit dem Bösen zu tun hat, das sollte man einfach mit Guten hineinwirken. Also nicht schimpfen. Das ist ja nicht mit Guten hineinwirken, mit Schimpfen wirken nicht gut hinein, sondern mit deinem Leben eine Alternative sein. Das ist immer mein Spruch. Sei mit deinem Leben eine Alternative zu dieser Situation. Lass da Gott dich hineinwirken. Und da kommt das Allerschönste. Das finde ich in der Bibel immer so super, bei Paulus zum Schluss. Er schreibt das ja wunderbar und das ermutigt mir so. Er aber, der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch. Euren Geist samt Seele und Leib müssen bewahrt werden, unsträflich für die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Vorher sagt er sogar ein paar Kapitel, vorher sagt er zur Wiederkunft Jesu, weißt du, was verhält dich so, dass der Jesus immer kommen kann, zu jeder Zeit? Stell dir vor, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als Kinder hat man oft so gemacht, wenn die Eltern da sind, dann hat man ja, hat man sich irgendwie verhalten, gell? Und dann sind sie wieder weggegangen, haben sie gesagt, sie gehen ins Kino und so, und dann ist Rami Dami ist losgegangen, gell? Die ganze Bude umkramt. Aber kurz bevor sie kommen, haben wir wieder aufgekramt. Aber das hat er nicht gemeint, gell? Da war nicht aufrahmen, hin und her rahmen. Und er hat gesagt, nein, du musst immer so sein, dass die Eltern jederzeit zurückkommen können und du lebst dort mit einem guten Gewissen. Mit einem guten Gewissen. Und das hat mich so ermutigt, dass er das einfach so abkürzt, dass er sagt, sei mit deinem Leben so unterwegs, dass der Jesus da jetzt reinkommen kann und du sagst, ach, geht's mir gut. Oder? Und du sagst, warte ein bisschen, warte 5 Minuten später kommt einer kommen. Ne? Kann man auch sagen. Ja. Aber er ermutigt die Christen, sich so zu verhalten, dass er immer kommen kann, zu jeder Zeit und dass das in Ordnung ist. Warum? Wir sind angenommen und geliebt. Ohne Leistung, ohne Aufrahmen, ohne schön zu machen. Jesus nimmt dich, wie du bist. Das freut mich immer am meisten. Durch und durch Geist unstrebend und sagt er, und das ist der Vers, der mich am meisten immer wieder ermutigt, treu ist er, der euch ruft, er wird es tun. Er wird es tun. Also nicht nervös werden, du musst nichts tun für Gott, er wird es tun. Paulus sagt, Gott wird an dir arbeiten, er wird es tun, mach dir keine Sorgen, aber lass es zu. Lass es zu, dass Gott an dir arbeiten kann. Hab den Mut, das zu tun. Liebe Brüder, betet für uns und grüßt die Brüder und so weiter. Und dann schließt er eben. Und ich finde, das ist so ermutigend, wie Paulus diese Gemeinden stärkt, wie er sie aufrichtet und wie er sie dazu ermutigt, christlich zu leben. Wir leben auch in herausfordernden Zeiten. Jeder an seinem Platz, jeder an seinen Ort. Und ich möchte dich einfach zu ermutigen, dieses Jahr unter diese Prüfung zu stellen. Das Gute, Gott ist gut. Stell dein Leben unter diese Prüfung von Gott. Ich bin katholisch aufgewachsen. Was wäre sonst katholisch aufgewachsen ist, da gibt es immer das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und mir war immer so gemacht, so irgendwie, gell? Aber eigentlich ist es was Schönes. Ich stelle meine Gedanken unter das Kreuz. Ich stelle das unter das Kreuz, was ich reden werde. Und ich gebe Gott mein Herz. Ich stelle das Herz unter das Kreuz. Was in meinem Herzen wohnt, ist eine schöne Symbolik. Man kann kein Gesetz draus machen, aber es ist eine schöne Symbolik. Und das wünsche ich euch, dass wir diese Prüfung, dass wir unsere Gedanken unter den Prüfstein Gottes legen, dass wir das, was wir reden, unter den Prüfstein Gottes legen und dass unser Herz, dass das auch Gott auch unseren Herz den Vorrang hat. Gebet noch. Ja, himmlischer Vater, wir sind gefordert und geliebt. Und ich möchte danken für den Paulus, dass du ihn so gebrauchen hast können zur Stärkung der Gemeinden. Danke für seine Worte. Danke, dass du auch sein Leben so herausragend verändert hast und dass er die Gemeinden und auch uns heute noch so stärken kann durch diese Worte. Ja, und ich möchte einfach beten, dass uns das gelingt das Jahr über, dass wir prüfen, so prüfen, uns selber prüfen, dass du zum Zug kommst mit in unserem Leben. Ich möchte dich beten einfach, dass wir diesen Jahr stärker werden in deinem Charakter hinein, tiefer hineinwachsen können. Bitte segne uns da dabei, segne unsere Gemeinde und segne jedermann, so steht es drin an deinem Wort, segne jedermann, dass dein heiliges Wort immer reicht. Amen.